Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Heute reisen wir mit euch nach Montenegro.
Genau, unseren Roadtrip durch Montenegro in 10 Tagen für 850 Euro pro Person.
Wir waren nämlich dieses Jahr Ende Mai, Anfang Juni über die Feiertage in der versteckten Balkanperle Montenegro. Wir sind da über Urlaubsguru und Urlaubspiraten draufgestoßen, weil wir uns da eigentlich auch ganz oft Tipps und Inspiration holen, wo es als nächstes hingeht. Und wir haben das jetzt schon öfter gesehen, dass es dort mega gehypt wurde.
Ja, also das ist grundsätzlich vielleicht ein bisschen so ein Optimizer-Tipp. Ihr könnt euch über Urlaubspiraten oder Urlaubsguru, wir wurden übrigens nicht bezahlt dafür oder so, immer wieder mal gucken, okay, wo gibt es denn zurzeit wirklich günstige Angebote oder was wird oft günstig angeboten und sich so auch ein bisschen Reiseinspiration holen, gerade wenn der Geldbeutel ein bisschen knapper ist für Studenten. So mal als kleinen Optimizer-Tipp am Anfang gleich. Wie gesagt, wir sind darüber auf Montenegro oder über Urlaubsguru auf Montenegro gestoßen, vor allem, weil es das billige Kroatien sein soll.
Mal kurz ein paar Fakten zu Montenegro. Es liegt an der Adriaküste und zwar direkt unterhalb von Kroatien. Wer noch weiß, wo Dubrovnik liegt, da quasi einfach nur die Adriaküste weiter runter, dann kommt auch schon Montenegro.
Halbe Stunde, dann ist man schon in Montenegro.
Genau, nach Montenegro kommt dann eben Albanien. Montenegro ist ein sehr, sehr kleines Land. Es hat ungefähr nur 600.000 Einwohner. Ich weiß nicht, im Vergleich dazu, das ist so viel wie, keine Ahnung.
Ein halbes München.
Also sehr, sehr klein, aber deshalb eben auch perfekt für einen Roadtrip für nur 10 Tage.
Genau. Die Hauptstadt ist Podgorica. Übrigens, wir sind uns nicht 100% sicher, ob wir die Namen so richtig aussprechen.
Ich glaube Podgorica.
Oder Podgorica, ja. Also wenn wir was falsch aussprechen, bitte lyncht uns nicht dafür, ja.
Wir sprechen es immer so aus, wie man es schreibt, weil das macht es euch leichter, das Ganze dann auch wieder irgendwie zu finden oder zu googeln.
Also man schreibt Podgorica.
Ja. Genau, obwohl wir natürlich auch ganz grob unsere Route immer in die Shownotes schreiben, die wichtigsten Begriffe und Fakten.
Genau. Könnt ihr dann drunter nochmal lesen. Und Montenegro ist übrigens kein EU-Land. Ihr könnt aber auch ohne Reisepass einreisen, also mit eurem, normalen Personalausweis.
Zum Glück,
wir lachen jetzt deshalb, weil ich meinen Reisepass vergessen hatte und wir hatten dann Glück bei der Einreise. Aber es geht auch so, genau. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist zwar kein EU-Land, aber Montenegro hat den Euro als Währung übernommen. Das ist recht komfortabel dann für uns als Deutsche, weil wir kein Geld wechseln müssen und uns auch nicht irgendwie auf irgendeine neue Währung einstellen müssen, wie viel kostet das jetzt überhaupt, sondern es steht einfach alles in Euro oder die Währung ist Euro, ja. Man kann alles in Euro bezahlen und das macht es halt auch einfacher, gerade bei der Reisevorbereitung und dann auch im Reiseland.
Ja. Was auch relativ einfach ist, ist die Verständigung. Vor allem die jüngere Generation spricht mittlerweile ganz gut Englisch. Bei der die ältere Generation tut sich allerdings noch ein bisschen schwerer. Also eigentlich ist die Landessprache ja Montenegrinisch. Man spricht aber dort auch Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch teilweise. Aber mit Englisch kommt man eigentlich bei den Touri-Orten ganz gut durch.
Ja, aber ansonsten würde ich da jetzt schon Nina ein bisschen widersprechen. Also gerade mit dem Englischen sind die Montenegriner jetzt noch nicht so fit. Die Alten sprechen eigentlich kaum Englisch. Auch unsere, da kommen wir später noch drauf, wir haben in Apartments gewohnt. Unsere Apartmentbesitzer davon hat eigentlich jetzt keiner.
Ja, die waren halt auch alt, aber die jüngere Generation lernt mittlerweile auch Englisch in der Schule. Die hat das eigentlich drauf, genau.
Ja, genau.
Also wenn ihr jemand nach dem Weg fragt, vielleicht nicht die Omi von nebenan, sondern lieber der ihren Enkel. Wann ist die beste Reisezeit? Wir waren Ende Mai und ich muss sagen, das war eigentlich von der Reisezeit her ganz gut. Da sind die Temperaturen schon angenehm, man kann baden, beziehungsweise es war eigentlich schon heiß.
Ja. Ja, gerade an der Küste war es sogar richtig heiß und schwül. Also es hatte wirklich so 30 Grad. Und ein Nachteil bei der Reisezeit ist, dass es dort oft Gewitter gibt. Also gerade um die
Ja, wie bei
Zeit
uns in
in
Deutschland
Mai
halt
und Juni
auch.
gibt es häufig Gewitter und es ist eben so bis zu 30 Grad warm. Das soll im September besser sein. Im September hat es dann auch noch 25 bis 30 Grad, aber eben ohne Gewitter. Das hat uns in Zabliak ein Reiseguide gesagt, quasi, dass das zu der Reisezeit eigentlich ein bisschen besser ist oder auch angenehmer.
Genau. Die Reisemonate, die man eher meiden sollte, sind natürlich die Wintermonate. Da ist dort jetzt nicht mehr so angenehm. Und auch die Hochsaisonmonate Juli, August. Da ist es nicht nur extrem heiß, sondern es sind halt auch extrem viele Touristen da. Es sind zwar keine deutsche Touristen, dazu kommen wir auch später nochmal. Obwohl wir können auch gleich,
Ja.
wenn wir schon beim Thema sind. Also es sind eigentlich keine deutschen Touristen vor Ort, sondern ganz
Du
viele.
westeuropäische Touristen.
Ja, ganz viele Serben und Russen, die nach Montenegro reisen.
Mhm,
Deshalb ist
für
es
einen Badeurlaub, genau.
genau noch relativ unentdeckt für Deutsche und wird deshalb als das neue Kroatien gehypt. Aber wer jetzt denkt, das sind verlassene, einsame Strände in Montenegro, der täuscht sich.
Genau, also gerade an der Küste, das ist eigentlich relativ touristisch bis hochtouristisch, gerade so die Städte Budva, weil einfach dort die Länder von früheren Jugoslawien, denke ich mal, also so wie Serbien oder so, die machen da eben ihren Badeurlaub schon seit Jahrzehnten. Bei uns Westeuropäern war Montenegro bisher noch nicht so auf dem Schirm und wird jetzt eben immer bekannter, weil Kroatien eben auch so voll ist
Und so teuer.
und auch noch mal teurer, ja. Aber man darf jetzt nicht denken, dass jetzt Montenegro vielleicht wie Albanien soll wirklich noch verlassen sein, teilweise. So ist jetzt Montenegro nicht. Es ist auch echt gut
Das wissen wir
erschlossen.
nicht, aber das müssen wir mal auschecken.
Ja.
Ob Albanien dann das irgendwann in 2 Jahren das neue Montenegro ist.
Genau. Auch jetzt von den Straßen her, das hat vorteilhaft, die Infrastruktur in Montenegro ist auf den Hauptstraßen wirklich sehr gut. Also das sind deutsche Straßen, wenn nicht sogar besser, auch durchgängig dreispurig, wenn man immer die Fahrbahn, die am Berg hoch geht, ist immer zweispurig und die runter einspurig eben. Und da von der Infrastruktur ist es wirklich gut, ja.
Genau.
Okay, ich denke mal, dann haben wir
Dann.
jetzt auch schon genügend Allgemeines geredet, oder?
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz zu der montenegrinischen Fahrweise. Die ist ganz interessant. Also es gibt eigentlich relativ strenge Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wenn ihr euch ein Mietauto nehmt, so wie wir, wenn ihr einen Roadtrip machen wollt, müsst ihr das ja zwangsläufig, dann ist es manchmal ein bisschen verwirrend, weil wenn man sich dann daran hält, dann wird man wirklich gnadenlos überholt. Ja. Also die Montenegriner fahren eigentlich immer 20 zu schnell. Und wir haben da auch wieder den einen Reiseguide in Zabliak gefragt und der meinte, dass bis zu 20 km/h in Ordnung sind. Also die lasern in der Regel nur, die haben keine festen Blitzer und die ziehen anscheinend erst raus, wenn es dann wirklich so 30 km/h zu schnell ist oder so. Da natürlich keine Garantie von uns. Also wir sind dann irgendwann auch mal so 10 bis 20 km/h zu schnell gefahren, weil es einfach wirklich locker drin war von der Straßenqualität her und auch wie man fahren konnte und wurden auch ein, zweimal gelasert und da war dann kein Problem. Die haben uns nicht rausgezogen. Ja, da gibt es auch immer. Der eine sagt, Touris werden extra nicht rausgezogen, um das Land attraktiver zu machen, damit man keine negativen Geschichten hört. Und andere sagen wieder, gerade die Touris werden
Ja,
rausgezogen, um
ja.
sie ein bisschen abzuzocken.
Aber
Keine
genauso ist
Ahnung.
ja auch schon bei der Beschaffung des Mietwagens. Also wir sind auch angekommen. Wir sind übrigens nach Tivat geflogen, also nicht in die Hauptstadt Podgorica, sondern nach Tivat, weil da die Flüge von München aus günstiger waren. Dazu aber gleich noch mehr. Und da wollten sie uns auch schon bei der Abholung des Mietwagens abzocken und uns nochmal eine Extraversicherung andrehen. Und hier ist auch ein absoluter Optimizer-Tipp. Wenn ihr den Mietwagen von zu Hause auch bucht, auch wenn das über Drittanbieterportale wie zum Beispiel Check24 ist oder so, habt ihr ja meistens eh schon eine Vollkasko mit dabei, wenn ihr das bucht. Und trotzdem wollen die euch vor Ort nochmal eine Extraversicherung andrehen. Lasst euch die nicht andrehen, ihr habt ja schon eine Vollkasko. Genau, also einfach hartnäckig bleiben. Bei uns hat das, glaube ich, 10-mal versucht, uns diese Versicherung aufzuquatschen, aber...
War ein bisschen nervig, aber genau. Mein Gott, ja.
Zum Flug nochmal, also wir sind mit Montenegro Airlines geflogen. Die fliegen nämlich die Hauptstadt und auch Tivat an, und zwar von München, Wien, Zürich, Düsseldorf, Frankfurt und Leipzig aus. Und das ist auch ein Optimizer-Tipp, immer schauen, ob es nicht eine einheimische Airline gibt. Die sind meistens günstiger als jetzt zum Beispiel unsere Airlines mit, also Lufthansa und Co.
Um es noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir sind eben nach Tivat geflogen, also von München nach Tivat, und es gehen auch andere Flieger oft nach Tivat. Das hat den Vorteil, Tivat ist direkt an der Küste. Dann Podgorica ist ein bisschen innerhalb vom Land. Und wenn du dann eh schon, also du fliegst direkt an der Küste, an die Küste nach Tivat. Und Kotor und die ganzen Küstenstädte, die du sowieso besuchst, sind da auch in der Nähe. Das heißt, du musst nicht noch mehr extra dahin fahren, sondern bist eh schon richtig. Deswegen ist Tivat eigentlich eine ganz gute Option, dorthin zu fliegen, statt eben Podgorica, weil die Hauptstadt, die soll hässlich. Nicht attraktiv sein. Nein. Ja. Also genau. Die ist keine Empfehlung, da fährt sowieso jeder nur direkt weiter. Also warum soll ich da hinfliegen, wenn ich auch nach Tivat fliegen kann, wo ich dann schon direkt an der Küste bin? Okay. So, jetzt haben wir schon mega viele Basics über Montenegro erzählt, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Reiseroute.
Genau, und zwar haben wir uns 3 fixe Punkte dieses Mal rausgesucht, also 3 Orte, an denen wir jeweils 3 Übernachtungen gebucht haben, und von da aus haben wir jeweils Tagesausflüge gemacht. Und zwar war das zum ersten eben Kotor. Das Coole daran ist, dass man halt von Tivat, vom Flughafen nach Kotor, keine 10 Minuten fährt. Also es ist im Prinzip das Gleiche. Dann Zabliak, das ist im Durmitor National Park.
Also im Inland, nicht an der Küste.
Genau. Und dann nochmal Budva, das liegt an der Küste und ungefähr so in der Mitte von der montenegrinischen Küste, könnte man sagen. Und dann sind wir halt jeden Tag eigentlich wirklich mit dem Auto unterwegs gewesen und haben irgendwelche Tagesausflüge gemacht. Insgesamt ist das Land zwar ganz klein, aber wir sind dann auf stolze 928 Kilometer gekommen. So genau wusstest du das sogar noch. Also die Zahl kommt natürlich von unserem Zahlenfreak Tom. Genau, was hat das Ganze gekostet, ist natürlich eine wichtige Frage.
Kostet hat es insgesamt eben nur, wie in unserer Überschrift eh schon zu lesen, 850 Euro. Also mit allem, Flug, Mietwagen, Unterkunft, Essen, Ausflüge. Man muss jetzt dazu sagen, wir sind selten essen gegangen, weil Essen gehen relativ teuer ist in Montenegro. Also man hat eher so deutsche Preise. Wir hatten Apartments, muss man jetzt dazu sagen, ja. Und da war immer eine Küche dabei, außer bei der ersten. Und haben uns dann da eigentlich auch öfter mal gekocht, ja.
Ja, es ist allgemein so, dass in Montenegro wenig Hotels gibt. Also es gibt mehr Apartments als Hotels, ähnlich wie in Kroatien, ja. Und deshalb hat sich das einfach angeboten. Außerdem haben wir jetzt persönlich kein Problem mit selber kochen, auch im Urlaub. Wir machen das eigentlich gerne, solange dann irgendwie ein schöner Balkon dabei ist, auf dem man sich abends noch hinsetzen kann, passt das eigentlich. Und tagsüber sind wir eh immer unterwegs und erreichen uns dann auch Sandwiches. Und deshalb sind wir relativ günstig hingekommen. Also wir haben für alle Hotels bzw. Apartments 204 Euro pro Person ausgegeben. Das Auto hat jeden ca. 100 Euro pro Person gekostet und der Flug von München nach Tivat hin und zurück 165 mit Gepäckstück.
Ja, genau, da war ein Gepäckstück dabei. Dann hatten wir so 460 Euro Fixkosten rum pro Person und haben dann dort nochmal so 400 Euro ausgegeben. So, wie gesagt, wir hatten so 3 Hauptorte. Das war einmal Kotor an der Küste, einmal Zabliak im Inland und einmal Budva wieder an der Küste. Das auch so zeitlich, das war ganz geschickt, weil dann hatten wir am Anfang eine Küste, dann eher so ein bisschen wandern im Nationalpark und dann zum Schluss wieder schönes Wetter und Küste.
Kotor kennen vielleicht noch einige, weil da auch ganz viele Kreuzfahrtschiffe hinfahren. Und es war auch tatsächlich so, dass in die Bucht von Kotor eben ganz viele Kreuzfahrtschiffe fahren.
Ja, jeden Tag ein Kreuzfahrtschiff mindestens.
Deshalb ist die Stadt auch überlaufen, aber das hat auch seinen Grund, denn es ist wirklich eine wunderschöne kleine Altstadt mit einer Festung bzw. einer Burg oben drüber auf so einem Felsen bzw. auf einem Hügel. Und man kann dort auch auf den alten Stadtmauern hochlaufen und hat dann auch schon einen wunderschönen Ausblick über diese Bucht. Und man sieht dann auch diese riesen Kreuzfahrtschiffe in der Bucht stehen. Also es hat schon was. Ich kann das verstehen, warum das auch von so vielen Kreuzfahrtschiffen angefahren wird.
Da ist jetzt auch der Vorteil ein bisschen, wenn man in Kotor dann übernachtet. Tagsüber sind da eben die Kreuzfahrtschiff-Leute, also die Kreuzfahrt machen.
Dadurch, das ist immer ein blödes Wort, weil eigentlich sind wir das ja auch, gell?
Ja, das stimmt. und dadurch ist jetzt die Innenstadt wirklich voller Kreuzfahrtschiff-Touris.
Tagsüber.
Genau, tagsüber. Und abends fahren die Kreuzfahrtschiffe aber dann weiter. Und dann hat man die Stadt jetzt nicht für sich, es sind immer noch Touristen, aber wesentlich weniger halt.
Genau.
Da ist es dann echt angenehm in der Innenstadt und mega schön, mega kleine Gassen, alles schön ein bisschen beleuchtet.
Ja.
Genau.
Und auch nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, haben wir uns halt dann auch wirklich früh morgens auf den Weg gemacht und sind die Stadtmauern hoch. Das Ganze kostet 8 Euro, das ist echt ein bisschen überteuert, aber die haben halt einfach gecheckt, dass die Touristen bereit sind, das auch zu zahlen. Da wir natürlich dieses Highlight, die Stadtmauern hochlaufen, auch nicht auslassen wollten, mussten wir es letztendlich auch zahlen. War es es wert?
Ich würde jetzt wegen dem Ausblick schon sagen, dass es wert war. Aber es war wirklich heiß bei uns.
Ja.
Also man darf das auch nicht unterschätzen. Wer da so leicht Kreislaufprobleme bekommt oder so, der sollte dann wirklich früh morgens los.
Obwohl es jetzt keine krasse Wanderung ist. Also es ist ein ganz einfacher Weg mit Treppen nach oben an der Burgmauer entlang. Es gibt allerdings auch noch einen Alternativweg, wem die 8 Euro zu teuer sind. Allerdings müsstet ihr da googeln, das ist nicht der Weg über die Burgmauern, sondern ein spezieller Wanderweg. So, was kann man noch alles machen in Kotor?
Ja, eben die schöne Altstadt besichtigen, ja, oder die Promenade entlang. Die Altstadt ist eben zu empfehlen, dass man das eventuell abends macht und nicht unterm Tag. Erstens ist es da heiß und die Kreuzfahrtschiff-Touris sind genauso da. Genau, und ansonsten einfach genießen.
Von Kotor aus kann man auch ganz tolle Tagesausflüge machen, zum Beispiel nach Peras. Das ist einfach ein kleines Fischerdörfchen, auch in der Bucht von Kotor. In Peras ist es ganz cool, da gibt es nämlich zwei kleine Inseln, deren Name ich nicht aussprechen kann. Da ist eine kleine Kapelle drauf und man kann dafür 5 Euro mit einem Boot sich hinschippern lassen und dann einfach diese Mini-Insel kennen, die ist nicht mal, keine Ahnung, 20 auf 20 Meter groß, besichtigen.
Ja, ja, genau.
Und bei uns war das nämlich so toll, da war nämlich eine Hochzeit drauf. Und es ist einfach sehr, sehr romantisch gewesen. Tom lacht jetzt und muss schmunzeln, aber es war wirklich sehr schön. Am selben Tag haben wir auch noch den Loftsch-Nationalpark besucht. Das ist ein bisschen eine Gurkerei mit dem Auto, die Serpentinenstraßen hoch. Allerdings lohnt es sich auf alle Fälle, denn ganz oben im Nationalpark, ich weiß nicht, ist das der höchste Punkt? Ich glaube schon, ist ein Mausoleum und da hat man einen wunderschönen Ausblick eben über diesen Nationalpark.
Genau, und auch der Weg zu dem Loftsch-Nationalpark oder zu dem Mausoleum ist echt richtig schön, weil man kommt immer wieder auch an so Spots, wo man eben die Bucht von Kotor noch mal sehen kann und auch die anderen Buchten, die davor gelagert sind. Also es ist echt ein Panorama-Fahrweg, kann man so sagen. Ja. Also es ist wirklich empfehlenswert, auch wenn die Straße sehr eng ist und Busse ständig einen den Weg versperren teilweise, weil die da eben auch hochfahren. Muss man ein bisschen aufpassen, aber es lohnt sich auf alle Fälle.
Dann sind wir auch schon weitergefahren nach Zabliak im Durmitor-Nationalpark. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt für alle Aktivitäten im Durmitor-Nationalpark.
Ja, man muss jetzt noch dazu sagen, das ist eben so ein Gebirgszug in Montenegro. Und gleichzeitig gibt es dort auch noch den tiefsten Canyon Europas.
Europas und genau. Sogar einer der tiefsten Canyons weltweit.
Ja, ich glaube sogar nach dem Grand Canyon der zweittiefste Canyon.
Warte, ich habe sogar gegoogelt. Und zwar ist er 1600 Meter tief. Und damit ist die Tara-Schlucht nicht nur die längste und tiefste Schlucht Europas, sondern zählt auch zu den größten Canyons der Welt.
Schön abgelesen. Genau, also der Nationalpark ist wirklich schön, hat eben schöne Berge und die Schlucht zu bieten, in Zabliak, das ist so der touristischste Ort dort, wobei das jetzt kein Vergleich zu Kotor oder Budva ist, also immer noch sehr untouristisch. Da kann man super schlafen und es ist dann auch nirgends weit mit dem Auto zu fahren, wenn man dort übernachtet. Also es ist eine Empfehlung von uns. Da gibt es auch überall so kleine Hütten eben zu mieten.
Also und nur um euch mal ein Gefühl zu geben, wir haben da so ein kleines Hütlein für uns alleine gehabt und haben dafür 3 Nächte 80 Euro für 2 Personen gezahlt. Also das war wirklich sehr, sehr günstig. Und auch das Essen gehen ist dort günstiger. Was da die Spezialität ist, sind Forellen, sogenannte Trouts auf Englisch. So steht es auch überall in der Speisekarte. Und man bekommt dann wirklich überall nicht nur eine ganze Forelle, sondern zwei. Zwei für ganze Forellen
6 Euro.
Ist da eine Portion.
Ja, und für 6 Euro. Also das ist wirklich Preis-Leistung top. Und die Forellen kommen eben auch direkt da aus dem Nationalpark.
Und Tom fand die sogar so lecker, dass er sich mal gedacht hat, ja, man kann ja auch 2-mal am Tag Forelle essen, sprich 4 Forellen an einem Tag.
Ja, das war dann ein bisschen
Was noch schön ist im Durmitter Nationalpark, die Tara-Schlucht. Und da gibt es auch eine ganz berühmte Brücke, die Tara-Brücke, kann man auch ganz einfach googeln. Da sollte man auf alle Fälle hin. Man hat nämlich von da aus wirklich einen ganz tollen Ausblick auf das türkisfarbene Wasser, das da von den Bergen kommt. Und man kann auch, wenn man will, mit 2 Ziplines über diese Schlucht zippen. Ich weiß nicht, sagt man das so?
Kostet 10 bis 20 Euro, je nach Anbieter. Also ein Anbieter ist günstiger als der andere. Kann man machen, wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir Ziplining an für sich nicht so cool finden. Ja. Was man auch machen kann, ist Rafting. Und Rafting haben wir uns mega cool vorgestellt. Allerdings muss man dazu sagen, um die Jahreszeit ist Rafting dort jetzt eher eine Bootsfahrt.
Ja, also es ist zwar echt nicht teuer im Vergleich zu Deutschland oder Österreich, wenn man das mal machen will. Es hat jetzt 45 Euro pro Person gekostet, inklusive Essen, also auch wieder 2 Forellen. Aber es war jetzt eher, ja, eine gemütliche Bootsfahrt. Tom hat schon richtig ausgedrückt.
Ja, das Coole ist halt, man kommt dadurch halt wirklich mal ganz nach unten von der Schlucht und kann die Schlucht sich von unten angucken.
Ja.
Das ist relativ cool. Aber ob man jetzt dafür 45 Euro ausgeben will, ich weiß nicht. Also
die beste Zeit eigentlich, um sowas zu machen, ist der Frühling. Also wirklich gleich im März, April, Mai, genau, wenn der Schnee schmilzt.
Genau,
wahrscheinlich eher April, Mai. Und für was der Durmitter Nationalpark natürlich eigentlich bekannt ist, sind natürlich die Wanderungen. Und wir als Wanderfreaks haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, da auch eine Wanderung zu machen. Wir wollten eigentlich den Bobotov Kuk besteigen.
Das ist der höchste Berg im Durmitter Nationalpark.
Ja, aber leider war der Ende Mai immer noch voller Schnee. Also man konnte ihn leider nicht besteigen.
Genau, die hatten so ähnlich wie wir hier in den Alpen extrem viel Schnee dort, also bis zu 6 Meter in dem Nationalpark. Und ja, der Schnee ist halt einfach noch nicht weggeschmolzen. Ist unnatürlich gewesen, um die Jahreszeit noch so viel Schnee zu haben, aber ja, kann man halt nichts machen.
Ja, eine coole Alternative war aber da der Savin-Kuk. Der ist nicht ganz so hoch, aber man hat trotzdem eine super Aussicht.
Über den ganzen Park, genau, ja.
Ja.
Also auf den Bobotov-Kuk kann man da cool gucken und eben auch auf das eigentliche Highlight für den Durmitor Nationalpark, den sogenannten Black Lake.
Ja.
Genau, hat man auch eine super Sicht drauf. Ist wirklich eine Empfehlung, auch für Leute, die jetzt nicht so wanderfit sind, weil man kann da nämlich auch mit einem Sessellift hochfahren.
Ja, und ja, auch die Wanderung, die geht direkt beim Sessellift los. Wir sind da auch wieder relativ früh aufgestanden, weil an dem Tag hätte es eigentlich noch gewittern sollen, was aber unser Glück war, denn das heißt, wir waren vor den ganzen Gondeltouristen oben auf dem Berg und hatten quasi den Gipfel noch für uns alleine. Ab 10 Uhr fährt dann die Gondel und dann kommen nach und nach immer mehr Wanderfaule nach oben.
Dann kommen wir noch zu dem, wie gesagt, Black Lake. Der ist relativ bekannt. Dort ist es auch wieder so, das haben mittlerweile die Chinesen ein bisschen für sich entdeckt, haben wir uns sagen lassen. So seit 1-2 Jahren kommen die da teilweise echt mit Bussen angefahren. Und man sollte eben dann gucken, dass man irgendwie zwischen den Bussen kommt oder sich das anguckt, weil sonst hat man eben dort echt wieder viele Touris dann teilweise dort und die Busse kommen halt nie allzu früh, also entweder geht man extrem früh hin und die Busse fahren auch nicht allzu spät wieder los, also entweder ganz früh oder eher abends.
Ja, und genau. Dieser Black Lake ist eben auch nur 10 Minuten vom Zabliak Zentrum entfernt, also alles sehr nah beieinander. Und was ich da empfiehlt, ist einfach dieser Rundwanderweg um den Black Lake. Dann war unser nächster Stopp ja schon Budva. Auf dem Weg von Zabliak nach Budva haben wir aber noch eine ganz coole Sehenswürdigkeit mitgenommen, nämlich das Kloster Ostrog. Das liegt eigentlich fast auf dem Weg und es ist ein Kloster, das wurde direkt in den Fels gebaut. Man kann da fast bis ganz hinfahren, also fast bis ganz nach oben. Man muss auch keinen Eintritt zahlen, weil das eigentlich keine Touristenattraktion ist, sondern wirklich für die Einheimischen noch ein Pilgerort. Also es waren auch tatsächlich ganz viele Pilgerer dort. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt zu Budva. Was kann man alles in Budva machen, Tom?
Ja, erstmal muss man sagen, Budva ist so das Hauptzentrum vom Tourismus, vom Strandtourismus. Sehr viele Serben, sehr viele Russen sind dort. Die Stadt an sich wird auch oft eher als hässlich bezeichnet.
Weil halt schon mittlerweile viele Hotelbunker auch dort sind.
Genau. Man muss aber sagen, eigentlich grundsätzlich jeder Küstenort ist mittlerweile komplett vollgebaut. Also das sind immer nur so Buchten, man hat quasi nur begrenzt Platz und dadurch wird es halt vollgebaut. So die Budva-Bucht ist jetzt einer der größten, dadurch ist die Stadt auch relativ groß. Was man aber dazu sagen muss, Budva an sich ist nicht ganz so schön oder nicht wirklich schön. Was uns aber beide sehr überrascht hat, war die Altstadt von Budva. Die Altstadt von Budva ist nämlich dann wieder ähnlich wie Kotor, also sehr enge Gassen, extrem viel Flair, die Cafés und Restaurants sind extrem aufwendig da in die Altstadt mit ein integriert. Sieht echt mega cool aus, also wirklich. Ja, die Restaurants, die sind mega schnuckelig und Cafés auch, ja.
Ja, und auch die Strände, also es gibt in Budva viele Strände. In Budva selber direkt neben der Altstadt gibt es zum Beispiel einen, der ist natürlich mega überfüllt. Dann geht noch ein kleiner Weg zu einem Strand daneben. Der ist relativ klein und die Leute von dem Altstadtstrand weichen dann auf den auch ganz oft aus. Wer ein Auto hat, kann eben auch die anderen Strände in der direkten Umgebung erkunden. Wir waren zum Beispiel einmal beim Jazzstrand, heißt der. Der ist schon viel größer und deshalb verteilt sich da auch ein bisschen besser, aber da ist halt nicht viel drumrum, außer ein paar Kioske. Kioske? Keine Ahnung. Genau. Ansonsten haben wir auch nochmal einen Tagesausflug gemacht in Budva und zwar bis nach ganz unten, nach Ulcinic. Scheiße, ich kann es nicht aussprechen.
Die letzte Stadt vor der albanischen Grenze, auf alle Fälle.
Genau, das soll nämlich ein Sandstrand sein. War es tatsächlich auch, und zwar ein eher dunkler Sandstrand.
Ja.
Und sogar sehr, sehr ruhig noch. Allerdings ist es dann nur jetzt, also zu Ende Mai noch so ruhig gewesen. Im August soll der proppe voll sein, ja. Voller Russen.
So ab Juli machen da dann die Russen vor allem Urlaub an dem Strand und dann ist es richtig voll. Und bei uns war der noch echt menschenleer fast, was dann richtig schön entspannt war, weil das Wasser ist trotzdem sehr sauber und es geht auch mega seicht rein. Also das wird ja nicht tief, sondern man spaziert da erstmal 50 Meter in seichtem Wasser.
Ja.
Und das war echt cool da unten. Ja.
Kann man sich aber, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, auch sparen.
Genau.
Was allerdings noch ganz cool war, war auf dem Weg dorthin die verlassene Stadt Stari Bar.
Also das ist eine alte Römerstadt eigentlich. Ja. Oder die Römer haben die Stadt mal erbaut und die wurde dann immer wieder mal erobert von irgendeinem anderen Land. Und zuletzt dann, glaube ich, die Türken haben das Land, also Stari Bar erobert und dann auch zerstört. Und seitdem wurde das dann nicht mehr aufgebaut. Es gab auch nochmal ein Erdbeben dann in den 80ern. Die Stadt nochmal extra zerstört und auch das wurde nicht aufgebaut und jetzt ist es quasi eine verlassene Stadt.
Ja, also eher ein paar Ruinen mit ganz viel Grün dazwischen, also ganz viele Bäume sind da schon gewachsen. Und was ich nicht ganz verstehe, mittlerweile fangen sie an, die Stadt zu restaurieren, wieder aufzubauen, was natürlich dann nichts mehr von einer verlassenen Stadt hat, aber naja. Dann waren wir noch bei Sveti Stefan. Das war aber nur so ein schnelles Vorbeifahren. Also Sveti Stefan ist so eine ganz kleine Insel, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, die von oben betrachtet ganz cool aussieht. Auf die Insel selbst kann man zwar draufgehen, aber die ist eigentlich nicht sehenswert.
Denn kostet auch.
Kostet auch, weil mittlerweile ist ein 5-Sterne-Hotel drauf. Aber von oben schaut das Ganze ganz cool aus.
Also ist eher ein Fotospot und genau, Aussichtsspot, genau, wie jetzt ein Erkundungsspot.
Ja. Aber da haben wir noch einen ganz coolen Tipp, und zwar das Foto nicht von der Straße aus machen, da gibt es so einen allgemeinen Aussichtspunkt, sondern bei Google Maps einfach mal gucken, weiter oben gibt es so eine kleine Kirche. Es ist nicht direkt ein Ort eingezeichnet, aber man findet diese Kirche bei Google Maps und dann einfach bis zu der Kirche fahren, da ist der Ausblick nochmal geiler.
Ja, natürlich machen wegen dem Ausblick und nicht wegen dem geilen Foto. Genau, also das war so ein Tagesausflug. Wir sind eben die Küste runtergefahren, haben da in Sveti Stefan angehalten und in dem Staribor und dann in dem Ulcini eben noch am Strand gechillt. Das ist der eine Tagesausflug. Der andere Tagesausflug, den wir von Budva aus gemacht haben, der war auch ziemlich cool. Und zwar gibt es, wie heißt der Nationalpark, Nina? Ah ja, Skada.
Skada Lake.
Ja, genau. Der Skada Lake
eigentlich
ist
nicht zu übersehen bei Google Maps.
Ja, ist echt ein Riesensee auch und ein Nationalpark. Und dort gibt es so einen berühmten Horseshoe. Ist auch wieder ein mega cooler Fotostopp eigentlich und auch Aussichtsstopp.
Also ein Horseshoe ist so eine Schleife, die dieser Fluss bzw. dieser Seekanal dort macht. Man sieht es auch ganz gut bei Google Maps. Und wir sind da zu dem nördlichsten Punkt gefahren. Der Ort an sich hat auch keine Namen, aber dort gibt es ein Restaurant, das heißt Stari Most, und dort kann man sich Kajaks leihen. Und ganz früh morgens ist es eigentlich dort am schönsten, weil die Vögelvielfalt dort noch am größten ist, beziehungsweise man sieht die Vögel dort am besten.
Also der Skada Lake ist allgemein unter Vogelliebhabern sehr beliebt, weil es dort irgendwie so 50 verschiedene Arten gibt oder noch mehr. Und die sind halt meistens morgens da, weil es da noch nicht so heiß ist. Und das Kajak kann man sich mega günstig ausleihen. Ich glaube für
7 € die Stunde und ich glaube,
ein Zweier-Kajak.
Genau, kostet 25 €.
Ja, den ganzen Tag braucht auch keiner. Aber man kann da ein bisschen auf dem Lake eben entlang paddeln und wer sportlich drauf ist, kann sogar von dem Stari Most bis zu dem Horseshoe paddeln.
Ja.
Genau.
Wir haben es leider nicht geschafft.
Wir haben es nicht geschafft, uns war es dann irgendwann zu heiß. Rechts und links sind extrem viele Seerosen. Das ist auch landschaftlich dann nochmal ganz schön. Ja. Und von dem Stari Most kann man dann auch relativ easy zu dem Horseshoe fahren, beziehungsweise die Leute, die Einheimischen, sagen einem dann, wie man hinkommt. Also Stari Most ist da der Ausgangspunkt dafür.
Das war es eigentlich auch schon zu unserer Route. Also nochmal zusammengefasst, Montenegro ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Es sind zwar wenig Deutsche dort, aber dafür
Osteuropäer, Touristen.
Genau. Und auch ganz viele Kreuzfahrttouris. Landschaftlich ist aber sehr schön und es ist vor allem perfekt für einen Roadtrip, da das ganze Land eigentlich bergig ist und man hat immer wieder nach der nächsten Kurve einen richtig schönen Ausblick.
Also extrem viele Fotos, coole Fotostopp-Punkte, Aussichtspunkte. Landschaftlich richtig stark, gerade im Inland, an der Küste eben relativ stark touristisch, aber wahrscheinlich nicht so schlimm wie in Kroatien im Moment, und schöne Altstädte.
Und jetzt kommen wir zu den Highlights. Wir haben uns überlegt, dass jeder von uns immer am Ende sein Highlight nochmal erwähnt. Tom, was war dein Highlight?
Also mein Highlight war abends in Kotor in der Altstadt, einfach schlendern wieder auf der Stadtmauer. Ein bisschen geschlendert, da war dann alles extrem schön beleuchtet und so und Kreuzfahrtschiff war eben dann auch weg, es war viel ruhiger und dort dann in der Altstadt sich einfach ein Restaurant suchen, einen Wein bestellen und den ein bisschen genießen. Das war mein Highlight. Nina, was ist dein Highlight?
Ja, ich habe keins, also ich habe 3, ich konnte mich nicht entscheiden, aber meine 3 Highlights waren einmal die Blick über die Bucht von Kotor, dann die Altstadt in Budva und einfach dieses Roadtrip-Feeling, weil ich nämlich nie fahren muss, sondern immer schön Beifahrer sein kann. Und wenn man dann die Fenster runterlässt, die Musik laut aufdreht und so, ich liebe dieses Gefühl. Genau. Und ganz am Ende gibt es nochmal zusammengefasst unsere Optimizer-Tipps. Und es sind zum ersten, nicht während der Hochsaison fahren, also meidet wirklich die Hauptsaisonmonate Juli, August. Nehmt euch unbedingt ein Mietauto, Montenegro ist ein absolutes Roadtrip-Land und lasst die Bucht von Kotor nicht weg, auch wenn es sehr touristisch klingt und oft auf den Blogs so dargestellt wird, es ist wirklich schön. Wer zum Beispiel nicht nach Dubrovnik fahren will, für den ist die Bucht von Kotor oder Kotor an sich eine super Alternative. Das war's auch schon. Wir wollten eigentlich viel, viel schneller fertig sein. Deshalb sind wir jetzt am Ende ein bisschen so durchgehetzt. Aber ich hoffe, wir konnten euch einen richtig guten Überblick über das Land geben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit einfach schreiben auf Instagram oder über Facebook oder auch einfach über die Anchor-App und eine Sprachnachricht schicken.
Und gebt uns vielleicht auch ein bisschen Rückmeldung. War euch das jetzt zu lang oder hättet ihr gerne noch mehr Details gehabt? Schließlich sind wir mit dem Podcast ja noch neu und müssen auch uns erstmal ein bisschen finden, wie lange wollt ihr oder wie kurz wollt ihr. Ja, danke.
Macht's gut. Ciao, ciao.